Ja, guten Morgen. Es ist total schön, wieder hier zu sein. Es ist wie zu Hause einfach. Wir waren jetzt zwar lange nicht mehr da, aber vor 30 Jahren haben wir hier unsere Hochzeit gefeiert. Seitdem waren wir natürlich schon auch nochmal da. Aber wir haben gerade überlegt gehabt, es ist jetzt echt 30 Jahre her. Da haben wir hier zusammen gefeiert. Und davor haben wir hier schon Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten erlebt. Und nachher, als wir in der Darmstädter Gemeinde waren, haben wir auch dort Jugendarbeit gemacht und waren hier mit den Jugendlichen und haben Freizeit gemacht. Also wir fühlen uns immer noch total verbunden mit euch allen. Und jetzt sind wir hier, um ein bisschen zu erzählen von unserem Projekt, von der Perspektive Hoffnungsbrücke. Und ich will mal erzählen, wie das kam. Es ist nämlich auch schon ganz lang her. Damals war ich ungefähr 5 Jahre, da habe ich dieses Buch geschenkt bekommen, ein schönes Kinderbuch, in dem auf jeder Doppelseite ein Land vorgestellt wird. Und damals habe ich mir überlegt, welches Land ist denn das, was mir am besten gefällt? Und da kam ich dadurch auf Afrika. In Afrika ist immer Sonne und die Kinder brauchen nicht viel anziehen und zwischendrin, da laufen überall Tiere rum und es ist schön grün und auf den Dächern der Häuser ist Stroh. Also es hat mich super fasziniert, dieses andere Leben und immer im Sonnenschein. Und damals wollte ich immer schon gerne mal nach Afrika. Und 50 Jahre später ungefähr hat es dann tatsächlich geklappt. Ja, und wir waren inzwischen sogar schon 3-mal da. Jedes Mal mit einem anderen Kind. Wir haben insgesamt ja 4 Kinder mittlerweile und unsere Töchter waren jetzt so nach und nach alle schon dabei und unser Sohn, der wird hoffentlich bei der nächsten Reise, wir hoffen, dass es im Oktober klappt, dann dabei sein. Ja, hier sieht man eine Landkarte von Tansania und zwar ist das in Ostafrika und wenn man mit dem Flugzeug ankommt, landet man in Dar es Salaam. Das ist an dem Indischen Ozean, an der Küste. Und dann muss man weiterfliegen nach Arusha. Das ist da oben an der kenianischen Grenze. Von dort aus gehen die ganzen Safaris los. Wenn man noch weiter möchte ins Landesinnere, dann muss man fliegen am besten. Und wir haben ein Projekt, das wir mit unserer Perspektive Hoffnungsbrücke gestalten in Dongobesch. Das ist 4 Stunden Autofahrt mit dem Auto. Dongobesch ist ein bisschen südlich von Arusha. Und das andere Projekt, da muss man wirklich fliegen, das ist in Rukoma neben dem Viktoriasee, ziemlich im Norden. Da muss man dann sogar in Mwanza zwischenlanden. Genau, aber dazu später mehr. Ja, jetzt wisst ihr, warum unter anderem mich das Land so fasziniert. Und das waren jetzt einige Impressionen aus dem Land. Einige Bilder von uns, von unseren Safaris, die wir bisher gemacht haben, sind hier eine kleine Auswahl davon. Und auch die Menschen haben uns dort sehr fasziniert. Die bunt gekleideten Menschen, die Masais, die wir auch gesehen haben, als wir durchs Masai-Land gefahren sind. Ja, jetzt nochmal mehr zu unserer Treuhandstiftung Perspektive Hoffnungsbrücke, die wir mit Hilfe von World Vision gegründet haben. Wir wollen damit den Kindern zu mehr Bildung verhelfen und damit Hoffnung für ein besseres Leben geben. Brücke haben wir es deshalb genannt, weil im Gegenzug die Tansania uns hier im Westen zeigen können, was Lebensfreude bedeutet und was Teilen bedeutet und auch tiefes Vertrauen zu Gott. Mit den World Vision Mitarbeitern besuchten wir als erstes im Oktober 2018 Rukoma. Sieht man da oben. Ja, und Rukoma liegt zwischen Ruanda, Uganda und am Viktoriasee. Was es auf dem Weg zu sehen gibt, seht ihr hier. Die berühmte rote Erde, und ab und zu sieht man mal ein paar Leute, die auf dem Weg sind, irgendwohin. Und auch diese Longhorns sind sehr typisch für diese Gegend. Als wir dann in der Grundschule ankamen, sah das so aus. Da sind 7. bis zur 7. Klasse die Schüler und die Schule heißt Karama-Schule. Dort gibt es allerdings nur 5 Klassenräume und 7 Lehrer und 550 Kinder. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und als wir dort ankamen, haben die Kinder uns ein Begrüßungslied gesungen. Ja, da seht ihr was von der Lebensfreude.
Es ist immer mit Musik verbunden, wenn man da hinkommt. Selbst der Unterricht, wie wir gleich noch sehen werden. Partizipation der Bevölkerung ist immer ein großer Bestandteil der Projekte. Ohne dass die sich selber beteiligen, geht gar nichts. Auch in dem Fall, wo wir 4 neue Klassenräume haben bauen lassen, musste die Bevölkerung die Steine selber brennen. Also 45.000 Backsteine brennen, so aus einer Lehmgrube, das alles herstellen, in Form pressen, trocknen lassen, Öfen bauen, da dann 2 Tage brennen und so weiter. Aber nicht nur die Bevölkerung hat hier mitgemacht, sondern, wie wir sehen, auch Simone konnte es nicht lassen. Einer der beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens, beeindruckendste Tage, war diese Zeremonie, als wir hinkamen und quasi so das Kickoff für den Bau dann miterleben durften, so als Projektstart. 550 Kinder, die 4 Stunden in der Sonne mit einer Disziplin da sitzen, wie man es hier vielleicht von gleichaltrigen Kindern nicht kennen würde, wenn man das so auf engstem Raum zusammensetzen würde. Immer mit Musik und Tanz verbunden. Hier sieht man ein Bild von traditionellen Männertanz. War eine kleine Herausforderung, da mitzumachen, aber auch das durfte oder musste dann sein. Oder eben auch die Geschenke, die man dann von der Bevölkerung bekommt. Wir haben noch nie ein lebendes Huhn geschenkt bekommen. Das war hier zum ersten Mal. Hatten dann auch die Gelegenheit, meinen Unterricht reinzuschnuppern.
Ja, hier ist unsere Juliana mitten dabei. Mittendrin und im gleichen Alter wie die Schüler und Schülerinnen der Karama-Schule. Und die hätten sie am liebsten da behalten. Ja, wir wollen eine Beziehung zwischen den 15 Patenkindern und den deutschen Paten schaffen. Und hier seht ihr die Patenkinder. Die wurden von uns beschenkt mit kleinen Mäppchen für die Schule von den Pateneltern aus Deutschland. Und das ist eben auch Teil von unserem Konzept der Stiftung Perspektive Hoffnungsbrücke. Wir haben auch noch verschiedene Patenkinder sonst zu vergeben sozusagen. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch bei uns melden. Ja, im Juli 2019, da waren die 4 Klassenräume schon in Benutzung. Viel schneller, als von den Experten von World Vision erwartet war. Wir mussten unser Fundraising beschleunigen, dann nämlich ganz schnell noch Schulbänke finanzieren und die wurden auch dann ruckzuck hergestellt, sodass die Kinder dann auch in ihren Bänken sitzen konnten und nicht auf dem Boden sitzen mussten. Ja, die Kinder haben sich gefreut, wie man hier sehen kann. Sie haben eine Laola-Welle für uns gemacht. Die Kinder sehen teilweise ziemlich vernachlässigt aus, mit ihren Löchern in den Kleidern und ohne Schuhe. Aber trotzdem lachen sie und haben immer gute Stimmung. Die Kindersterblichkeit übrigens, die ist wegen Krankheit und Unterernährung bei 25% bei den Kindern unter 5 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, hier ein Blick über die Region. Da sieht man das Dach von oben, von der Karama-Schule. Und drumherum ist Pamba erstmal nichts zu sehen, nur ganz vereinzelt einige Hausdächer. Und einige Kinder müssen tatsächlich täglich bis zu 10 Kilometern laufen, um zur Schule zu kommen. Dort sind über 90% Bauern und es gibt ganz viel Bananen- und Reisanbau. Ja, uns ist der Kontakt zur Kirche wichtig. Und hier neben der Karama-Schule ist tatsächlich eine kleine Kirche, die lutherische Kirche. Ein ganz kleines Häuschen, innen drin bedeckt mit Heu auf dem Boden und mit singenden und trommelnden Menschen. Zu unserer Begrüßung gab es dann leckeres Obst aus der Region für uns.
Ja, dann kommen wir zu dem anderen Projekt, Dongobesh. Auch das ist ländlich gelegen auf der Hochebene in Tansania, aber in der Nähe von einigen der Nationalparks. Also sehr schön gelegen, um das Ganze mit Urlaub auch schön zu verbinden. Hier arbeiten wir nicht mit World Vision, sondern direkt mit einer kleinen Organisation aus Tansania, Lea Ministry. Die wird hauptsächlich verkörpert durch Martin. Einige von euch haben Martin ja schon mal in Emmelshausen kennengelernt, als er mit seiner Frau Maria und dem Pastor Seck da waren und aus ihrem Leben ein bisschen berichtet haben. Für die, die nicht dabei waren, Martin war selber mal Waisenkind, hatte die Mutter verloren mit 7 Jahren, den Vater dann mit 13 Jahren, war dann vollweise, ist Straßenkind gewesen und wurde dann eben von dem Pastor Seck aufgenommen. Und er hat diese Vision, diese Chance, die er im Leben hatte, die will er jetzt möglichst vielen anderen Kindern weitergeben. Mittlerweile verbindet uns mit ihm eine riesige Freundschaft, ein richtig gutes Vertrauensverhältnis, wie wir es uns hätten nicht träumen lassen. Vorher hatten wir immer die Warnung gehört, ihr müsst aufpassen, ihr braucht jemanden, dem ihr vertrauen könnt, was wir 2018 haben wir ja noch niemand überhaupt gekannt. Dass das so schnell geht und dieses Vertrauen so toll gewachsen ist, das ist für uns auch super zu sehen. Wir hören ein bisschen mehr danach über diesen Glauben, den der Martin auch lebt in seinen Projekten in der Predigt. Was wir hier sehen, ist schon das Land, das er gekauft hatte, um darauf Schlafsäle für die Grundschulkinder zu bauen. Riesenprojekt, insgesamt 250.000 Euro, was er da gebraucht hat, ohne dass er selber was hat. Also ein Riesenvertrauensschritt für ihn, auch das zu gehen.
Ja, hier seht ihr unsere andere Tochter Anina in Dongobesh. Das sind die Steine, mit denen dann etwas später ein Mädchenwohnheim gebaut wurde. Ja, zu Beginn eines jeden Schultages gibt es eine Parade, in der die Nationalhymne gesungen wird und die Kinder kommen aus 125 Volksgruppen und bilden dadurch eine Einheit. Hier ist ein Einblick in einen Schlafsaal, in das alte Wohnheim. Da war es so, dass die Kinder in diesen Stockbetten zu viert drin geschlafen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in einem Raum fast 200 Kinder.
Obwohl das Lea eine christliche Privatschule ist und in Afrika Privatschulen eigentlich nur für die Reichen zugänglich sind, ist hier das Konzept eben anders. Martin wollte genau für die armen Kinder gute Bildung ermöglichen. Und arme Kinder heißt Kinder, die aus diesen ländlichen Gegenden kommen, die teilweise noch Nomaden und Jäger sind. Also wir haben wirklich mal so diese Strohhütten dann auch gesehen und mal mit Pfeil und Bogen testen dürfen. Also ich habe den Baum, der vor mir stand, weit gefehlt, aber die waren wirklich geschickt. Also ich wäre wahrscheinlich verhungert, wenn ich als Jäger mich durchschlagen müsste. Aber die haben es drauf, sogar Giftpfeile haben sie uns gezeigt, wie man das teilweise aus dem Fernsehen nur kennt. Martin selber kommt auch aus dieser Gegend. Hier sieht man das Haus, wo ich mit Martin stehe. Das erste Domizil, wo Maria und Martin nach ihrer Hochzeit gelebt haben. Das ist so auf dem Grundstück der Eltern. Beim ersten Treffen 2018 hatten wir die ja noch gar nicht gekannt. Wir hatten einfach nur ein bisschen E-Mail-Kontakt, noch nie gesprochen, noch nie gesehen. Und er hat uns aber sofort zu sich nach Hause eingeladen. Und wenn man bei ihm zu Hause wohnt, merkt man, dass das ein offenes Haus ist. Da sind permanent, kommen Leute, gehen ein und aus, das ist immer eine offene Tür. Da haben wir eben auch den Pastor Seck kennengelernt, der ja den Martin viele Jahre zuvor selber als Waisenkind aufgenommen hatte und selber eben so ein offenes Haus immer für die Menschen hatte. Also faszinierend, wenn man das mal alles mitgekriegt hat, wie da das Leben eben auch funktioniert. Zu Pastor Seck nochmal. Pastor Seck war einer der erfolgreichsten Sportler Tansanias aller Zeiten. In den 80er Jahren war er ja dreimal bei Olympia als Speerwerfer, auch Afrikameister, hat aber dann in Amerika studiert, hat dann aber seine Berufung eben gesehen und gefunden, den Menschen in Tansania Evangelium zu bringen. Und nicht nur irgendwem, sondern den Ärmsten in den ländlichen Regionen, wo sonst keiner hinkommt. Und dazu braucht er, also das sind so die typischen Kirchen, wie man es hier sieht, so diese Dorfkirchen. Und wenn man mit ihm mal dann im Busch unterwegs ist zu so einem Outreach, ist das immer ein Abenteuer mit seinem alten klapprigen Geländewagen. Anders kommt man auch nicht hin, aber wir hatten bei der einen Tour 5 Pannen auf dem Weg. Ja, das eins der größten Projekte, was wir hatten, war eben die Mädchenschlafsäle. Da haben wir jetzt von unserer Stiftung erstmal das Fundament und später das Dach und die Betten dann finanziert. Was das mit dem Fundament finanzieren auf sich hatte und welche Wirkung das hatte, sage ich gleich in der Predigt nochmal was kurz dazu. Das Projekt wäre aber ohne Gottvertrauen niemals möglich gewesen. Quasi ohne finanzielle Mittel für eine 250.000 sowas hinzustellen, das ist sehr einzigartig in dieser ganzen Region, was Martin da eben macht mit seiner Organisation. Bei der Einweihungszeremonie war ich jetzt im Januar da, hier mit Pastor Sechs vor den neuen Räumen und dann eben auch die Zeremonie mit allem, was Rang und Namen hat in dem Distrikt Mbulu. Ein Fokus von dem, was wir speziell machen, ist, jetzt komme ich ja selber ein bisschen aus der Technologiebranche, ist eben auch digitale Technologien und Innovationen für Bildung einzusetzen. Die Probleme in der Bildung sind oft die gleichen. Es gibt nicht genug Infrastruktur, keine Gebäude, keine Schulbänke, keine Lernmaterialien. Das kann man alles ja mit Geld irgendwie noch bewerkstelligen, wenn man Dinge kaufen und bauen kann. Aber den Lehrermangel, den kann man mit keinem Geld der Welt wegzaubern. Die fehlen einfach. Und wenn hier Lehrermangel ist, da ist es eben noch viel extremer. Und da hatten wir uns gedacht, alles ist besser als gar kein Unterricht oder mit über 100 Kindern in einem Lehrer in einer Klasse. Also digitale Lernplattformen, die zumindest den Kindern helfen können, Dinge zu wiederholen oder selbstständig auch sich was anzueignen. Das Pilotprojekt läuft schon in Dongobesch seit Januar diesen Jahres und im Herbst wollen wir sogar an der anderen Schule, die noch nicht mal Strom hat, also da muss man über Solarenergie das alles noch laden, dann das installieren. Und wir wollen das auch nutzen, um die Schulen in Tansania über eine Partnerschaft mit Schulen in Deutschland zu verbinden. Und gerade die deutschen Schulen werden da, die Kinder werden da Gelegenheit haben, von den Kindern in Tansania und von deren Glauben auch zu lernen.
Ja, hier sind wir in Mwanza gewesen und haben dort mit Marissa, mit unserer ältesten Tochter zusammen, die Missionarin von der Allianzmission, Annette Schumacher, besucht. Und ja, die Allianzmission, die hat in der letzten Woche gerade sich zusammengeschlossen mit der Neukirchener Mission. Das heißt, dass für Tansania sich die Anzahl der Missionare verfünffacht hat. Und die Annette Schumacher, die leitet das Team dort. Hier sind wir mit ihr zusammen bei einem Basar und Annette Schumacher hat da für uns einige Stoffe und andere Sachen erhandelt. Einiges davon haben wir für euch mitgebracht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne gegen eine Spende etwas mitnehmen. Die Preise, die da dran stehen draußen, die sind einfach nur als Richtwert gedacht. Ja, und mittlerweile arbeiten wir auch mit der Allianz Mission zusammen. Unser erstes gemeinsames Projekt heißt Masomo Bunifu Ya Biblia. Das bedeutet, Kindern kreativ biblische Geschichten erzählen. Mit Hilfe von der Stiftung Perspektive Hoffnungsbrücke haben wir das ermöglichen können, dass ein Seminar gemacht wurde in beiden Projekten mit insgesamt 75 Teilnehmern. Und die Teilnehmer waren Kindergottesdienstmitarbeiter. Und das kommt dann letztendlich fast 2000 Kindern zugute. Ja, mein Beitrag ist hiermit fertig und ich bin jedes Mal begeistert, wie Gott das Ganze bisher gesegnet hat und immer mehr daraus wurde. Das haben wir vorher beide nie für möglich gehalten.
Ja, und diese Bücher, die die Teilnehmer der Schulung bekommen haben, die sind in Kiswahili, die wurden auch in Zusammenarbeit mit der Allianzmission und den lokalen Kirchen hergestellt. Die sind immer für ein halbes Jahr. Und das ist eben auch der Kollektenzweck hier nachher. Das ist dann für die nächsten Bücher, Januar bis Juni nächsten Jahres, dass man da kontinuierlich die weiter mit Material versorgen können. Dann haben wir noch, viele von euch kennen vielleicht Thomas Schech, der jetzt die Allianzmission als Missionsleiter leitet. Den kennen wir schon von vor 30 Jahren, weil er in Wiesbaden Jugendarbeit gemacht hat und wir über die Jugendarbeit verbunden waren. Und er hat auch ein kleines Grußwort geschickt für diesen Gottesdienst.
Liebe FEG in Emmelshausen-Werlau, ich freue mich über die gemeinsame Partnerschaft von Stiftung Hoffnungsbrücke und Allianzmission. Persönlich kenne ich Simone und Arndt, weil ja schon aus meiner Zeit, als ich noch Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Wiesbaden war, wir haben zusammen Jugendarbeit im Rhein-Main-Gebiet verantwortet. Und jetzt treffen sich unsere Wege wieder. Simone und Arndt, sie haben es auf dem Herzen, digitale Lernangebote für Schulen in Afrika zu generieren. Sie haben es auf dem Herzen, Infrastrukturmaßnahmen für Schulen darzustellen. Schulpatenschaften und Gemeinden wie euch in Deutschland mit Arbeiten vor Ort in Afrika zu verbinden. Und wir tun das jetzt gemeinsam. Wir haben einen Partnerschaftsvertrag gemacht. Wir wollen unsere Ressourcen, unsere Erfahrungen, unsere Netzwerke, unsere jahrzehntelange missionstheologische und kulturelle Erfahrung mit hineinwerfen, wenn Arndt und Simone in Afrika unterwegs sind. Wir wollen sie in Verbindung bringen mit unseren Teams, mit unseren Mitarbeitern vor Ort. Und das ist auch jetzt schon passiert. Deswegen danke für euer Gebet, danke für euer Engagement, für Stiftung Hoffnungsbrücke und damit auch für die Allianzmission. Gott segne euch.
Ich lese den Predigttext aus Lukas 9, Vers 10 bis 17. Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte sie alle, die Hilfe brauchten. Darüber wurde es Abend, und die 12 kamen und sagten zu ihm: Schick doch die Leute weg, Sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend. Aber Jesus sagte zu ihnen: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Sie antworteten: Wir haben nur 5 Brote, 2 Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen, in Tischgemeinschaften von etwa 50. Die Jünger taten es und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab es alles den Jüngern, damit sie es der Menge austeilten. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren 12 volle Körbe.
Arme soll es nicht geben. Diese Aussage, die stammt nicht von mir. Die ist über 3500 Jahre alt und ein Zitat aus dem Buch 5. Mose im Kapitel 15. Die Bibel ist voll von Aussagen über Armut und soziale Gerechtigkeit. 2013 hat die Micha-Initiative, kennen vielleicht viele nicht, manche werden es vielleicht kennen, eine christliche Initiative, die sich mit Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit befasst, die hat eine sogenannte Gerechtigkeitsbibel rausgegeben. Und in der Bibel haben sie mal alles orange markiert, alle Stellen, die im entferntesten oder näheren Sinne sich mit Armut oder sozialer Gerechtigkeit beschäftigen. Also von hinten sieht man es wahrscheinlich, wenn da was orange markiert ist. Und sie kamen auf sage und schreibe über 3000 Verse, die sie da in der Bibel markiert haben. Und das waren eben nicht nur die Verse, die man immer so geläufig kennt. Das zieht sich durch die komplette Bibel. Im Alten Testament schon von den Gesetzen für das Volk Israel, der sogenannten Tora, bis hin zu den Propheten, die ja nicht nur Gottlosigkeit oder Götzendienst angeprangert haben, sondern eben gerade auch soziale Missstände angeprangert haben. Oder im Neuen Testament, ausgehend von den Aussagen von Jesus über Armut und Gerechtigkeit, bis hin zu der Urgemeinde, die aufgefallen ist dadurch, dass sie wirklich diese Nächstenliebe tatsächlich gelebt hat. Gerade auch zu den Außenseitern der römischen Gesellschaft. Sie hat sich eben um Arme gekümmert. Überall spielen Armut und Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, eine große Rolle. Und so lesen wir in 5. Mose: Wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Weisungen befolgt, die ich euch verkünde, wird es jedoch überhaupt keine Armen unter euch geben. Denn dann wird der Herr euch genug zum Leben schenken in dem Land, das er euch gibt. Arme soll es nicht geben. Wie realistisch ist das denn? Oder ist es weltfremd? Oder lernt die Welt aus den Fehlern der Vergangenheit? Zur Jahrtausendwende hat sich die Staatengemeinschaft im Rahmen der UNO geeinigt über die sogenannten Millennium-Ziele. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere davon schon mal was gehört hat. Millennium-Ziele der UNO, um die extreme Armut bis 2030, in diesem Jahrhundert, also beziehungsweise in den nächsten Jahrzehnten, zu eliminieren von der Welt. Und vieles ist seitdem passiert. Im Februar hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping verkündet, dass sein Land bereits soweit ist. Und China war einer der größten Länder, was Menschen in extremer Armut angeht. Er hat gesagt, China ist fertig, keine extreme Armut mehr in China. Kann man mal dahingestellt lassen, ob es wirklich alles so stimmt oder nicht, aber es ist offensichtlich, das haben selbst Kritiker von China eingeräumt, es ist sehr viel passiert in dem Bereich. Also keine extreme Armut mehr, Problem gelöst. Erst in China, jetzt noch Afrika und Indien und dann sind wir fertig. Die Bibel hilft uns bei einer realistischen Einschätzung. Nur wenige Verse nach dem, Arme soll es nicht geben, lesen wir in dem gleichen Kapitel, es wird immer Arme geben. Ihnen muss geholfen werden. Und wie wir hier lesen, diese Unterstützung soll nicht widerwillig, sondern gern gegeben werden. Und weil es so ist, dass es immer Arme geben wird, deshalb gibt es bereits in den Gesetzen Israels eben Regeln für den Umgang mit Armut. Zum Beispiel das sogenannte Sabbatjahr, alle 7 Jahre, mit dem Ziel, niemand soll auf Dauer verarmen. Alle 7 Jahre werden alle Schulden erlassen und alle Sklaven in Freiheit entlassen, die Uhren quasi wieder auf Null gestellt. In dem gleichen Kapitel lesen wir hier, immer wenn 7 Jahre vergangen sind, müsst ihr alle Schulden erlassen. Und jetzt die Begründung ist sehr interessant, denn man hat zu Ehren des Herrn einen Schuldenerlass ausgerufen. Also Armen helfen zur Ehre des Herrn. Alle 7 mal 7 Jahre, also sprich jedes 50. Jahr, ist das sogenannte Jubeljahr. Da gibt es noch drastischere Maßnahmen. Da wird auch alles Land zurückgegeben an die ursprünglichen Familien und Eigentümer und so weiter. Es lohnt sich mal, diese Sozialgesetze im Alten Testament und vor allem, was dahinter steht, was Gott sich bei diesen Gesetzen gedacht hat, mal mehr zu analysieren. In unseren Projekten in Tansania haben wir viele Menschen getroffen, die materiell arm sind. Und trotzdem, Simone hat es ja eben gesagt, trotzdem wirken die oft glücklich. Es ist fast paradox. Die Menschen in Tansania wirken oft glücklicher als viele Menschen im reichen Deutschland. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir nichts tun sollen. Der Auftrag bleibt ja erstmal bestehen. Arme soll es nicht geben. Jesus geht sogar so weit, dass er unser Verhalten gegenüber Armen und Benachteiligten zum Maßstab im Weltgericht erklärt. Es ist diese Stelle in Matthäus 25, wo die Menschen geschieden werden in jene und solche und dann werden die einen quasi gefragt, ihnen wird gesagt, als ich hungrig war, habt ihr mich versorgt. Als ich nackt war, habt ihr mich begleitet. Als ich gefangen war, habt ihr mich besucht und so weiter. Und dann die anderen, denen wird genau das Gegenteil gesagt. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Und unten heißt dann, was ihr einem unter diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir, Jesus, nicht getan. Offensichtlich sind Gott die Armen ganz wichtig. Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. In den Seligsprechungen, so heißt es im Lukas-Evangelium. Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder um es mit den Worten vom Papst Franziskus auszudrücken, er hat in seinem Buch Die Freude am Evangelium geschrieben, im Herzen Gottes gibt es einen so bevorzugten Platz für die Armen, dass er selbst arm wurde. Ein bevorzugter Platz im Herzen Gottes. Und dieses Bewusstsein soll unser Verhalten gegenüber Armen beeinflussen. In Sprüche 14 lesen wir, wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Aber was genau will denn Gott, dass wir tun sollen mit den Armen? Hierzu lesen wir den, was Simone eben vorgelesen hat, in Lukas 9, die Geschichte von der sogenannten Speisung der 5000, die ich jetzt ein bisschen genauer mit euch anschauen will. Jesus hatte zuvor seine Jünger losgeschickt, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, wie es da steht, und Kranke zu heilen. Sie waren also unterwegs, kamen alle wieder zusammen, kamen zurück und erzählten zusammen von ihren, in Anführungsstrichen, Taten. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt ein tolles Gespräch mit Nachbarn oder Kollegen. Vielleicht lassen sich manche auch zu Jesus einladen. Auch in diesem Text lesen wir davon, dass immer mehr Menschen kommen, um Jesus kennenlernen zu wollen. Und Jesus spricht mit ihnen über das Reich Gottes. Dabei wird es spät am Abend und die Jünger sehen das offensichtliche Problem, das jetzt auf sie zukommt. Sie weisen Jesus sogar darauf hin, so viele Menschen, die versorgt werden müssen. Das lässt sich auch gut auf unsere Welt heute übertragen. So viel Armut und Elend in der Welt, trotz aller Bemühungen der UNO, trotz allen Fortschritten, so viel Armut und Elend immer noch in dieser Welt. So viele Menschen, die versorgt werden müssen. Und was sagt Jesus als Antwort darauf? Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus fordert die Jünger auf, sich um die ganz natürlichen Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. In dem Fall ganz einfach Essen. Vielleicht dachten die Jünger bei sich, wie soll das denn jetzt gehen? Wie sollen wir paar Männchen denn die Menge satt kriegen? Völlig unmöglich. Auch das können wir sicher auf unsere Welt heute übertragen. Wie sollen wir denn alle Menschen versorgen? Und das noch bei dem Bevölkerungswachstum, das prognostiziert wird. Arme soll es nicht geben. Wenn wir das auf die ganze Welt heute übertragen, ist unsere Reaktion wahrscheinlich ähnlich wie die der Jünger damals, als sie vor den 5000 oder über 5000 Menschen saßen. Wie soll das denn gehen? Völlig unmöglich, vergiss es. Aber dann kommt eine entscheidende Wendung. Die Jünger bringen 5 Brote und 2 Fische zu Jesus. Nicht gerade viel für über 5000 Menschen. Okay, vielleicht für 10 Menschen. Aber was ist mit den anderen 4.990, die da eben auch noch hungrig saßen? Wenn wir in den Projekten in Tansania unterwegs sind, können einem ähnliche Gedanken kommen. Mit unserer Stiftung unterstützen wir ein paar Schulen. Aber was ist mit den anderen Zehntausenden von Schulen in Tansania und in anderen Ländern in Afrika und rund um den Globus? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt doch gar nichts. Machen wir mal ein Gedankenexperiment für euch selber. Denkt einfach mal kurz an das, wo ihr euch einbringt und engagiert. Völlig egal, ob das in der Gemeinde ist, im Kindergottesdienst, im Verein, in einem sozialen Projekt, was auch immer. Vielleicht denkt ihr auch manchmal, die Herausforderungen sind viel zu groß. Das bringt doch alles nichts. Was können wir schon erreichen? Schauen wir noch mal genau auf den Text. Was tut Jesus denn in der Situation? Er sagt zu den Jüngern mit vorwurfsvoller Stimme, 5 Brote und 2 Fische, das soll alles sein? Ziemlich mickrig, strengt euch doch mal besser an. Garantiert nicht, also die letzten Sätze streichen, sie lesen wir so natürlich nicht. Wir lesen in Vers 16, er sah zum Himmel auf. Er nahm das, was die Jünger ihm gebracht hatten, und sah zum Himmel auf. Jesus schaut eben nicht zuallererst auf das Riesenproblem vor ihm, auf die Menge vor ihm, auf das Unmögliche, das da wie ein Berg vor ihm zu sein schien. Jesus schaut auf zum Himmel und wir lesen, er segnete die Brote, brach sie und gab sie den Jüngern zur Verteilung unter das Volk. Und dann passiert das Wunder. Alle wurden satt. Unvorstellbar. Was können wir aus der Geschichte lernen und auf uns beziehen? Und bezieht die Aussagen, vier Aussagen, die ich machen will zu dem Text, bezieht die jetzt mal auf euer eigenes Projekt, was eben in dem Gedankenexperiment euch in den Sinn gekommen ist. Ja, vier Punkte dazu. Der erste Punkt, schaut auf Gott. Lasst uns zuerst auf Gott sehen, bevor wir die Probleme dieser Welt angehen oder die Probleme in meinem Alltag. Gerade Simone erinnert mich immer wieder daran, dass wir, bevor wir was tun, uns erst im Gebet zusammensetzen und das mit Gebet begleiten. Gebet richtet unseren Blick nach oben, auf Gott. Schaut auf Gott. Der zweite Punkt, bring das, was du hast, zu Jesus. Egal, wie viel oder wenig es ist. Selbst kleine Dinge wie 5 Brote und 2 Fische können offensichtlich viel Wirkung zeigen. Weil, das ist verbunden mit dem dritten Punkt, Jesus tut Wunder. Das, was zunächst unmöglich erscheint, geschieht dann doch, wenn Gott es will. Alle wurden satt, lesen wir am Ende. Und der vierte Punkt, Jesus tut Wunder und bezieht uns dabei ein. Vielleicht braucht Gott uns nicht wirklich, um Wunder zu vollbringen oder die Welt zu verändern. Vielleicht könnte er das alles ohne uns Menschen tun, ohne mich tun. Aber die Geschichten der Bibel zeigen uns schon immer wieder, wie Gott Menschen einsetzt und gebraucht, um sein Reich zu bauen. Scheinbar will Gott nicht die Welt ohne uns verändern. Scheinbar will Gott die Welt mit uns und durch uns verändern. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, so heißt es immer wieder in dem Filmklassiker Blues Brothers. Insider kennen den Film. Als Simone und ich 2018 mit der Stiftungsarbeit in Tansania begonnen hatten, hätten wir uns nicht träumen lassen, welche Wege Gott schon alles geebnet hat. Dinge, von denen wir noch gar nichts wussten. Wie sich im Nachhinein dann Türen öffnen würden, sodass viele der Projekte einfach nur so geflutscht sind. Es ist so viel geschehen, ohne dass wir irgendwas dazu konnten. Und ich will einmal das an 2 Beispielen verdeutlichen. 2018, da war ich noch in der Arbeitermanagement in der amerikanischen Softwarefirma und ein ehemaliger Mitarbeiter aus Detroit in den USA hat mir von, er war dann selber in Tansania, habe ich noch den Urlaubsschein ausgefüllt, und er hat mir dann berichtet von einem ehemaligen Straßenkind aus Tansania, der heute erfolgreich eine christliche Schulorganisation im ländlichen Tansania betreibt. Wir waren gerade, als wir uns mit dem Gedanken beschäftigt haben, was zu machen, damit beschäftigt zu überlegen, wie finden wir einen vertrauenswürdigen christlichen Partner in dem Land, das wir nicht kennen. Mit all den Warnungen, die wir gehört haben, dass so viel Geld da verschwinden kann und man unbedingt einen vertrauenswürdigen Partner und Kontakt braucht. Wir hatten eben nur über E-Mail, ohne je gesprochen und gesehen zu haben, hat er uns sofort eingeladen nach Hause, wie wir eben gesehen hatten. Das war Martin Tangu, dieses ehemalige Straßenkind. Heute hat sich diese tolle Vertrauensbasis gebildet, vielfach bestätigt und vertieft über diese 3 Jahre. Uns fasziniert der Glaube von Martin und den Menschen drumherum auch. seine Vision und was die für ihre Region, für ihre Dorf und Region da in die Wege leiten. Eben diese Chance, die sie hatten, möglichst vielen Kindern auch zu geben. Was wir bei unserem ersten Besuch nicht wussten, ist, dass gerade in der Phase Martin sehr verzweifelt war. Das hat er uns nicht gesagt, nicht gezeigt. Aber er wusste damals schon, er braucht diese neuen Schlafsäle für die Grundschulkinder. Ohne, dass er irgendwas hatte an Finanzen. Eben weil sie sich zu zweit oder zu viert so einen Stockbett teilen mussten, weil es neue Auflagen von den Behörden gab, weil er wusste, er verliert seine Schullizenz, wenn er eben nicht dieses neue Dormitory dann aufbauen kann. Eine 250.000 Euro, unvorstellbare Summe für ihn, der im Prinzip zwar jetzt gut lebt, aber keine Gelder irgendwie hat. Viel zu hoch für ihn. Später erzählte uns Martin, dass die Kinder selbst in dieser Phase, weil sie auch gemerkt haben, da muss jetzt was passieren, kamen auf die Lehrer und den Direktor zu und sagten, wir wollen beten, dass Gott es möglich macht. Und so beteten die Kinder damals für das neue Waisenheim bzw. Wohnheim. Und in die Phase hinein kamen wir, ohne das Ganze zu wissen. Wir kamen einmal nur, um das Projekt anzuschauen. Wir hatten gerade das andere Projekt, Keramaschule, gestartet und hatten überhaupt kein Budget für das Projekt jetzt. Trotzdem hatten wir, nachdem wir das gesehen hatten, uns entschieden, die Bodenplatte zu finanzieren, also das Fundament. Ein relativ bescheidener Beitrag, war noch nicht mal 5% von dem Ganzen, von den ganzen Gesamtkosten. Aber wir erinnern uns an den Predigtext, 5 Brote und 2 Fische, das war auch nicht viel. Die Bodenplatte war in dem Zusammenhang auch nicht viel, aber später hat uns Martin dann erzählt, dass genau das für Martin und die Menschen in Dongobesch, die sahen das als Zeichen Gottes. Sie sahen genau diesen kleinen Betrag als, jetzt geht's los, jetzt wird's anders. Sie hatten längere Zeit vorher da gerungen und versucht und irgendwie kein Land gesehen. Und dann haben sie gesagt, jetzt geht's los. Und dann kam eins zum anderen. Spenden aus Tschechien, da gibt es Verbindungen, viele haben da auch Patenkinder. Spenden aus USA, gibt es auch andere Verbindungen, auch noch über Pastor Seck. Selbst die relativ arme Landbevölkerung hat im Ende über diese Zeit hinweg fast $50.000 gesammelt. Also auch ihren Beitrag wiederum geleistet, weil ihnen die Bildung ihrer Kinder so wichtig ist. Im Januar durfte ich eben bei der Einweihung von dem Mädchenwohnheim das miterleben. Was Ende 2018 noch unmöglich schien, ist heute zumindest zur Hälfte Wirklichkeit. Das Jungs-Schlafsäle sollen dieses Jahr noch gebaut werden. Aber die Mädchenschlafsäle stehen und alle haben Platz zum Schlafen. So wirkt Gott, wenn wir das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. Ein zweites Beispiel. Eine Besonderheit unserer Arbeit ist ja, dass wir eben digitale Technologien für Bildung einsetzen wollen, um einfach Bildung zu ermöglichen, wo es sonst eben kaum geht. Wir wollen das Lernsystem aber auch nutzen, wie ich eben kurz erwähnt hatte, um Schulen miteinander zu verbinden, dass eben im säkularen Deutschland auch die Kinder unserer Schulen lernen können von dem Glauben der Menschen, gerade auch von den Kindern in Tansania. Über kurze Videobotschaften können die dann miteinander kommunizieren und voneinander lernen. Man muss nur diese Schulpartnerschaften haben. Wer mit Schulen zu tun hat, weiß, wie schwierig es ist, als Erwachsene irgendwie überhaupt in Schulen reinzukommen. Eine deutsche Schulpartnerschaft überhaupt zu finden, ist recht schwierig. Das haben wir eben auch schnell gemerkt, soweit eben erstmal die Theorie. Und hier sehen wir eben auch, wie Gott Türen geöffnet hat. Durch Zufall, in Anführungsstrichen, ist Martin Mangold. Viele kennen euren Vorgänger, Pastor, Mangold hier in der Gemeinde, sein jüngster Sohn, der war mal früher in der Zeltmission der FEG unterwegs und vor über 30 Jahren waren die auch mal in Darmstadt. Da haben wir den Martin Mangold kennengelernt. 30 Jahre, nie wieder was von gehört. Und dann sieht er dieses Profil von uns, das war mal so eine Aktion im Idea-Spektrum, und sieht unsere Namen, erinnert sich wieder dran und hat den Impuls von Gott, melde dich mal bei denen. Damals, er ist dem Impuls gefolgt, um sich einfach mal auszutauschen, ohne zu wissen, wohin das führt. Dabei hat er eben auch von unserer Idee mit den Schulpartnerschaften gehört. Was im Moment hat er nur mal so aufgenommen, war ganz interessant, weil er schon Schulelternsprecher in der Pirocelli-Schule in Rheinböllen eben ist. Ein halbes Jahr später, 6 Monate später, ruft er mich wieder an und sagt, jetzt weiß ich, warum ich diesen Impuls bekam, euch anzurufen. Denn ein Bekannter, auch Christ, aus der FEG Simmern, der hat im Oktober letzten Jahres den Posten als Direktor der Pirocelli-Realschule in Rheinböllen angenommen. Und jetzt haben wir eine öffentliche Schule mit einem christlichen Direktor, einem christlichen Schulelternsprecher, die haben diese Idee reingebracht. Und so konnten wir die erste Schulpartnerschaft eben kreieren. Und die sind jetzt schon fleißig dabei, auf beiden Seiten Videos für die andere Schule zu generieren. Und so werden die Kinder der Realschule in Rheinböllen eben auch vieles erfahren von einem Leben, das ihnen vielleicht heute noch sehr fremd ist. Auch von einer Art zu glauben, die ihnen heute in unserem Land fremd geworden ist. Ja, wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wir sind auch gespannt, wie Gott diesen Austausch in der Schule sowie in anderen Partnerschaften, die wir gerade dabei sind, aufzubauen, nutzen wird, damit Kinder voneinander lernen werden und zweitens auch, dass Kinder Gott im Leben der anderen kennenlernen. Arme soll es nicht geben. Das war ja der Ausgangspunkt unserer Betrachtungen heute. Und wir haben in der Geschichte von der Speisung der 5000 gesehen, was Jesus tun kann, wenn wir das, was wir haben, zu ihm bringen. Egal, ob es viel oder weniger ist. Wenn wir das, was wir haben, investieren in den Bau des Reiches Gottes oder vielleicht noch besser ausgedrückt, wenn wir das, was wir sind, wenn wir uns selber in den Bau des Reiches Gottes investieren, dann kann Gott Wunder wirken. Dann werden Wege geebnet und Türen geöffnet. Dann passieren Dinge, über die wir im Nachhinein dann nur staunen können. Das wünsche ich uns allen, dass wir weiter staunen lernen über das, was Gott bewirkt, wenn wir ihm das Wenige bringen, das wir haben. Das wünsche ich euch allen auch bei all euren Engagements und Lebensprojekten, die euch eben in den Sinn gekommen sind. Wünsche ich euch als Einzelne wie auch als Gemeinde hier im Ort in Werlau oder in Emmelshausen. Damit schließe ich die Predigt mit einem Satz, den wir so oft auf unseren Touren durch Tansania von den Menschen in Tansania zu hören bekommen. God is good. Gott ist gut. Amen.